Wir wollen noch gemeinsam beten. Herr, ich danke dir nochmal für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, damit wir die Wunder aus deinem Gesetz, in deinem Gesetz sehen. Ich möchte dich bitten, dass du in unsere Mitte wirkst. In Jesu Name. Amen.
Amen.
Nimmt gerne Platz. Ich denke, jeder von uns hat sich schon einmal die Frage gestellt, warum Menschen in der Gemeinde sich geistlich unterschiedlich entwickeln. Es gibt solche, deren Leben wirklich verändert wird. Wir beobachten ein schnelles geistliches Wachstum in ihrem Leben. Das zeigt sich deutlich in ihrer Beziehung zu Gott und auch zu ihren Mitmenschen. Wir sehen in ihrem Leben die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und in all diesen Dingen wachsen sie auch weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Menschen. Sie sind schon viele Jahre in der Gemeinde. Doch man kann sie nicht als geistlich reif oder geistlich gesund bezeichnen. Sie bleiben geistliche Kinder. In ihrem Leben sind die Früchte des Heiligen Geistes kaum zu erkennen. Stattdessen sieht man dort leider viele Werke des Fleisches. Egoismus, Selbstliebe, Stolz, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Verletztheit, Ungeduld, Gereiztheit, Unruhe und so weiter. Die Folge davon sind ständige Konflikte mit anderen Menschen, ungesunde Beziehungen in der Familie, anhaltende Unzufriedenheit und Murren. Worin liegt die Ursache? Warum wachsen die einen geistlich, während die anderen stehen bleiben? Ich denke, einer der wichtigsten Gründe ist die Haltung oder die Einstellung zum Wort Gottes. Genau diesem großen Problem widmet Jakobus besondere Aufmerksamkeit in dem Abschnitt, den wir heute gemeinsam betrachten möchten. Wir werden einige wichtige Voraussetzungen sehen, damit das Wort Gottes in unserem Leben wirksam werden kann. Also, es funktioniert nicht. Leider nicht. Okay, wie erfahre ich die Kraft des Wortes Gottes? Wie erfahre ich die Kraft des Wortes Gottes? Lass uns diesen Abschnitt lesen, das ist Jakobus 1, Verse 19 bis 25. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch gepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wie ihr seht, weist das Wort darum auf die Fortsetzung eines Gedankens hin, den Jakobus bereits zuvor begonnen hat. Was geht unserem Abschnitt voraus? Ich möchte kurz daran erinnern, worüber Jakobus in den vorherigen Versen spricht. In den Versen 13 bis 15 zeigt Jakobus den Weg der Versuchung, der im Tod endet. Begierde, Sünde, Tod. In den folgenden Versen 16 bis 18 spricht er von einem anderen Weg, der zum Leben führt. Er spricht von Gott als der Quelle jeder guten Gabe, der uns durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren hat. Also, Gott hat uns durch das Wort der Wahrheit zu einem neuen Leben wiedergeboren. Nun soll dasselbe Wort der Wahrheit, das eine gewaltige geistliche Kraft besitzt, unser Leben verändern und uns zur geistlichen Reife führen. Wir dürfen nicht geistliche Kinder bleiben. Wir können und sollen die Sünde überwinden. Unser ganzes Leben soll den Charakter Gottes widerspiegeln. Doch dafür müssen wir die richtige Haltung zum Wort Gottes haben. Welche Haltung brauchen wir also gegenüber dem Wort Gottes? Was müssen wir tun, um die Kraft des Wortes Gottes zu erfahren? Das erste, was wir tun sollen, neige dein Herz zur Erkenntnis der Wahrheit. Lass uns nochmal die Verse 19 und 20 lesen. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Achtet auf das erste Gebot in diesem Abschnitt. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Das ist eine zentrale Aufforderung in diesen Versen. Wir müssen verstehen, dass die Gläubigen zur Zeit des Jakobus keine Möglichkeit hatten, die Bibel zu Hause zu lesen. Erstens gab es sie noch nicht in der Form, wie wir sie heute kennen. Sie lasen nur die Bücher des Alten Testaments. Der Jakobusbrief gehörte zu den ersten Büchern des Neuen Testaments, die den Gläubigen schriftlich zugänglich waren. Zweitens konnten sich die Menschen die Heilige Schrift zu Hause schlicht nicht leisten. Sie war unglaublich teuer. Deshalb wurde die Heilige Schrift in den Versammlungen der Gläubigen vorgelesen. Wenn du etwas lernen wolltest, musstest du aufmerksam sein. Du musstest schnell zum Hören sein. Du musstest dein Herz auf die Erkenntnis der Wahrheit ausrichten, wenn du sie gehört hast. Dasselbe kann man auch über die Predigt des Wortes Gottes sagen. Wenn du während der Predigt unaufmerksam warst, gingst du leer nach Hause. Du hattest keine weitere Möglichkeit, sie später noch einmal auf YouTube anzuhören. Interessant ist, dass Salomo seinem Sohn eine ganz ähnliche Ermahnung gibt. Hört einmal, was er sagt. Sprüche Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Wahrheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Salomo fordert seinen Sohn auf, sein Ohr aufmerksam auf die Weisheit zu richten. Er fordert ihn auf, sein Herz zum Nachdenken zu neigen. Oder man könnte auch sagen, sein Herz darauf auszurichten und einzustellen. Meine Lieben, das ist unglaublich wichtig. Es ist unmöglich, jemandem etwas beizubringen, der gar nicht lernen will, der nicht bereit ist, zuzuhören und wirklich zu hören. Hört einmal, was wir über Esra lesen, einen der Lehrer des Gesetzes in Israel im 5. Jahrhundert vor Christus. Esra, das Buch Esra, Kapitel 7, Verse 9 bis 10. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel. Und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Beachtet, Gott segnet diesen Mann Gottes, weil das Wort Gottes sein ganzes Leben bestimmte. Er erforschte das Gesetz des Herrn, lebte danach und lehrte schließlich das Gesetz in Israel. Doch oft übersehen wir ein wichtiges Detail in diesem Text. Achtet darauf, womit alles beginnt. Damit, dass er sein Herz darauf ausrichtete, das Wort Gottes zu erforschen. Dieses Wort, also ausrichten, kann auch mit vorbereiten oder hinwenden übersetzt werden. Er wollte es wirklich. Er traf eine wichtige und feste Entscheidung, das Wort Gottes zu erkennen. Er war fest in seinem Entschluss und zielgerichtet in der Verfolgung dieses Ziels. Nun haben wir verstanden, was es bedeutet, schnell zum Hören zu sein. Aber was bedeutet das, was Jakobus weiterschreibt? Wir lesen hier: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Alles, was wir im weiteren Verlauf unseres Textes lesen, ergänzt diesen Hauptgedanken sehr gut. Wenn wir den Brief lesen, sehen wir, dass diejenigen, an die Jakobus schreibt, vorschnell mit ihren Worten waren. Wir sehen, dass es unter seinen Lesern nicht wenige gab, die den Anspruch erhoben, Lehrer zu sein. Erinnert euch daran, wie Jakobus schreibt: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Sie meinten bereits, alles zu wissen und zu verstehen und hielten sich für reif genug, um andere zu belehren. Außerdem gab es in ihren Beziehungen untereinander viele Konflikte. Denkt an die rhetorische Frage von Jakobus: Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Aus all dem wird deutlich, dass Zurückhaltung im Reden nicht gerade die Stärke der Menschen war, an die Jakobus schreibt. Sie waren schnell im Reden. Sie liebten es zu lehren, ihre Meinung zu äußern und ihre eigene Sicht zu verteidigen, aber nicht zuzuhören. Wie ein Mensch sich in seinen Beziehungen zu anderen verhält, zeigt auch etwas über seine Beziehung zu Gott. Doch eine solche Haltung fördert nicht die Erkenntnis der Wahrheit. Im Gegenteil, sie hindert daran. Das Herz eines solchen Menschen ist nicht auf die Erkenntnis der Wahrheit ausgerichtet. In seinem Herzen steckt Stolz. Und gerade dieser Stolz hindert ihn daran, Gott zu hören. Ich bin überzeugt, dass dieses Problem zu allen Zeiten aktuell ist, auch in unserer Gemeinde. Ich denke, in jeder Gemeinde gibt es Menschen, die schnell darin sind zu lehren, ohne dabei zu bemerken, dass ihnen grundlegende geistliche Reife fehlt. In jeder Gemeinde gibt es Menschen, die sofort reden wollen und auf alles eine Antwort haben. Und selbst wenn sie eine Frage stellen, haben sie oft nicht die Geduld, sich die Antwort anzuhören. Denn deine Antwort interessiert sie im Grunde gar nicht. Wenn Jakobus sagt, langsam zum Reden, bedeutet das nicht, überhaupt nichts zu sagen. Es bedeutet nicht, vorschnell zu reden. Es bedeutet, bedacht und vorsichtig zu sprechen. Die nächste Warnung von Jakobus, langsam zum Zorn, ergänzt denselben Gedanken. Ein Mensch, der seine Emotionen nicht beherrscht, der schnell gereizt oder zornig wird, kann kein aufmerksamer Zuhörer sein. Es ist offensichtlich, dass ein solcher Mensch in diesem Zustand nichts lernen wird. Wenn ein Mensch vom Zorn und Ärger erfüllt ist, hört er überhaupt niemandem mehr zu. Und wieder müssen wir verstehen, was unser Verhalten gegenüber Menschen prägt, prägt auch unsere Beziehung zu Gott. Eine solche Haltung fördert nicht die Erkenntnis der Wahrheit. Beachtet nun, was Jakobus weiterschreibt. Vers 20, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zorn trägt nicht dazu bei, dass Gottes Wille im Leben eines Menschen verwirklicht wird. Und welchen Willen hat Gott für unser Leben? Ein gerechtes, gottgefälliges Leben. Gott möchte, dass das Wort der Wahrheit von uns wirklich gehört wird. Gott möchte nicht, dass unsere Reaktion auf das gehörte Wort Zorn oder Ärger ist. Zorn und Gereiztheit im Herzen zeigt, dass ein Mensch nicht bereit ist, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Gott möchte vielmehr, dass unsere Reaktion auf das gehörte Wort Demut und Unterordnung ist. Darüber werden wir gleich noch weitersprechen. Nur dann verändert das Wort Gottes unser Leben. Nur dann macht es uns fähig, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Nur dann macht es uns fähig, unseren Herrn und Retter in unserem Leben klarer und sichtbarer wiederzuspiegeln. Ohne Disziplin über unsere Zunge und unsere Gefühle sind wir nicht fähig, Gott wirklich zu hören. Wenn wir also die Kraft des Wortes Gottes erfahren wollen, müssen wir vor allem unser Herz darauf ausrichten, unser Herz vorbereiten und öffnen für das Wort Gottes. Wir müssen ein Verlangen nach der Erkenntnis der Wahrheit haben. Ich wünsche mir, dass jeder von uns sich selbst fragt, ob genau diese Herzenshaltung das eigene Leben prägt. Das ist das Erste, was notwendig ist. Das Zweite, was wir tun sollen. Lass die Wahrheit fest in deinem Herzen wohnen. Lass die Wahrheit fest in deinem Herzen wohnen. Vers 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Das Wort Gottes muss nicht nur gehört, sondern auch angenommen werden. Jakobus schreibt, nehmt das eingepflanzte Wort auf. Das ist die zentrale Aufforderung in diesem Abschnitt. Wörtlich könnte man auch übersetzen, das eingewurzelte Wort. Möglicherweise denkt Jakobus hier an das Gleichnis Christi von den vier Bodenarten. Das Wort Gottes ist wie ein Same, der auf den guten Boden des Herzens fallen muss. Er soll Teil dieses Bodens werden. Dort geht es auf und schlägt Wurzeln. Erst dann können wir Frucht sehen. Die Annahme, von der Jakobus spricht, ist ohne Glauben unmöglich. Ich muss glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Nur dann wird das Wort wirksam in meinem Leben. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, so lass uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht hier von einer ganzen Generation von Israeliten. Sie gingen wegen ihres Unglaubens nicht in das verheißene Land ein. Obwohl diese Menschen das Wort Gottes hörten, erfuhren sie seine Kraft nicht. Es brachte ihnen keinen Nutzen. Warum? Weil es nicht mit Glauben verbunden war. Wir alle haben schon oft Tabletten eingenommen. Doch damit eine Tablette wirken kann, muss sie sich im Körper auflösen. Wir schlucken die Tablette mit Wasser herunter. Sie gelangt in den Magen und dort wird sie durch die Verdauungssäfte aufgelöst. Danach gelangt sie ins Blut und kann ihre Wirkung entfalten. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wenn es sich nicht mit Glauben verbindet, wird es keinen Nutzen bringen. Das Wort Gottes ist kein bloßes theologisches Material, das wir im Gedächtnis abspeichern, um es irgendwann in einer theologischen Diskussion zu verwenden. Es muss tief in unser Herzen eindringen. Es muss unseren Verstand durchdringen. Es muss zu einer festen Überzeugung werden, auf deren Grundlage wir unser ganzes Leben gestalten und jede einzelne Entscheidung treffen. Der Same des Wortes Gottes muss also auf den guten Boden fallen und darin aufgehen. Man kann einen ganzen Sack voller Samen auf Beton ausschütten, es wird völlig nutzlos sein. Kein einziges Samenkorn wird aufgehen, denn ein Same wächst nicht in jedem Boden. Der Boden muss für die Aussaat geeignet sein. Genau davon warnt Jakobus auch in unserem Text. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Damit der Boden meines Herzens gut und fruchtbar wird, muss ich ihn vorbereiten. Ich muss allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ablegen. Alles, was noch in meinem Leben vorhanden ist. Schmutz und Bosheit machen den Boden meines Herzens hart und unbrauchbar. Bevor wir etwas annehmen können, müssen wir etwas anderes ablegen. Diesem Prinzip begegnen wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Petrus schreibt, Kapitel 2, Verse 1 bis 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Petrus macht sehr deutlich, dass geistliches Wachstum nur möglich ist, wenn wir die Sünde ablegen und nach der reinen geistlichen Milch verlangen. Nicht nur Jakobus, sondern auch andere Autoren der Heiligen Schrift sprechen immer wieder von diesem wichtigen Prinzip. Ablegen und annehmen. Ablegen und annehmen. Allen Schmutz und allen Rest von Bosheit abzulegen, das ist ein Gebot. Diese beiden Begriffe, Schmutz und Bosheit, beschreiben zusammen den sündigen Lebensstil insgesamt. Während das Wort Schmutz eher auf Sünden hinweist, die für andere sichtbar sind, beschreibt Bosheit innere geistliche Verdorbenheit. Sie ist im Herzen verborgen und für andere nicht so offensichtlich. Jede Sünde in unserem Leben wird zu einem Hindernis für die Wirksamkeit des Wortes Gottes in unserem Leben. Ich denke, das ist ein Anlass, das eigene Leben ehrlich zu prüfen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum das Wort Gottes dir trotz vieler Jahre in der Gemeinde, trotz Lesen und Hören, keinen wirklichen Nutzen bringt und du geistlich nicht wächst. Es wirkt nicht in dir. Es erreicht dein Herz nicht. Es verändert dein Leben nicht. Vielleicht betrügst du deinen Ehepartner nicht und schaust keine Pornografie, aber in deinem Herzen leben andere Sünden, die nicht so offensichtlich sind. Egoismus, Selbstliebe, Selbstbehauptung, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Neid, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Habgier, Verurteilung anderer, Eitelkeit oder Machtstreben und so weiter. Sünde in unserem Leben führt zur Verfinsterung des Denkens und zur Abstumpfung des Verstandes. Wir sind dann nicht mehr fähig, die geistlichen Wahrheiten zu verstehen, die wir lesen und auch hören. Ein solcher Mensch verdreht schließlich nur noch die Wahrheit. Er findet in der Bibel das, was er finden will und beweist das, was er auch beweisen möchte. Genauso entstehen viele Irrlehren und falsche Lehren. Schaut, was Judas in seinem Brief schreibt. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Judas spricht hier von Irrlehrern, die die Lehre von der Gnade verdrehen und sie zu einer Erlaubnis für die Sünde machen. Sie benutzen die Gnade, um ihren unmoralischen Lebensstil zu rechtfertigen. Dasselbe sehen wir auch heute. Wir begegnen Menschen, die sich Christen nennen und gleichzeitig gleichgeschlechtliche Ehen, sexuelle Unmoral, Abtreibung, verschiedene radikale feministische Ideologien und viele anderen Sünden rechtfertigen. Liebe Geschwister, Sünde verfinstert immer den Verstand des Menschen. Sie führt zur geistlichen Blindheit. Wir dürfen niemals mit der Sünde spielen. Jedes Mal, wenn Gott uns eine Sünde aufzeigt, besteht unsere Verantwortung darin, Buße zu tun und die Sünde zu lassen. Doch auch dabei bleibt Jakobus nicht stehen. Er schreibt, dass wir das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen sollen. Das Wort Gottes im Geist der Sanftmut anzunehmen, bedeutet bereit zu sein, sich diesem Wort demütig zu unterordnen und ihm zu erlauben, sein Werk in meinem Leben zu tun. Ein solcher Mensch sucht keine Ausreden, um sich dem Wort Gottes nicht unterzuordnen. Er hört die Predigt nicht mit den Ohren eines Bruders oder einer Schwester, die irgendwo auf der anderen Seite des Saals sitzen. Er fragt sich vielmehr, wie betrifft das mich? Wie betrifft das mich? Wie muss ich diese Wahrheit in meinem eigenen Leben anwenden? Das Gegenteil dieser Haltung haben wir bereits gesehen. Wenn Stolz das Herz eines Menschen erfüllt, entstehen Zorn und Ärger. Ein solcher Mensch ist nicht bereit, sich dem Wort Gottes zu unterstellen. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und die Wahrheit in Sanftmut annehmen, beginnt sie ihr Werk in unserem Herzen zu tun. Schaut, was Jakobus weiterschreibt. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Meine Lieben, das Wort Gottes hat Macht, hat die Kraft, unseren inneren Menschen und unser ganzes Leben zu verändern. Es hat die Kraft, Beziehung zu heilen, völlig zerstörte Ehen wiederherzustellen, von Abhängigkeiten und der Macht der Sünde zu befreien. Es hat die Kraft, uns zur geistlichen Reife zu führen und sein heiligendes Werk in uns zu tun. Doch dabei gibt es ein großes Aber. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass dies auch tatsächlich in deinem Leben geschieht, wenn dein Herz nicht offen ist für das Wort Gottes. Wenn du die Wahrheit des Wortes Gottes, die du hörst, nicht annimmst und dich ihr nicht unterordnest, dann wirst du die verändernde Kraft des Wortes Gottes nicht erfahren. Einer der Kirchenväter bemerkte sehr treffend, dieselbe Sonne schmilzt das Wachs und verhärtet den Ton. Dieselbe Sonne schmilzt das Wachs und verhärtet den Ton. Jedes Mal, wenn wir mit dem Wort Gottes in Berührung kommen und der Geist Gottes uns überführt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir unterordnen uns ihm und das führt zum geistlichen Wachstum, oder wir weisen es zurück und die Folge ist die Verhärtung unseres Herzens. Das Wort Gottes wirkt immer auf den Menschen ein, doch das Ergebnis hängt von unserer Haltung ihm gegenüber. Wenn wir also die Kraft des Wortes Gottes erfahren wollen, dann müssen wir erstens unser Herz auf die Erkenntnis der Wahrheit ausrichten. Zweitens müssen wir zulassen, dass die Wahrheit in unserem Herzen Wurzeln schlägt. Und drittens, und das ist das Letzte, müssen wir im Einklang mit der Wahrheit leben. Wandle in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Ich lese die nächsten Verse ab 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Es reicht nicht aus, das Wort Gottes nur zu hören. Es reicht nicht einmal aus, der Wahrheit zuzustimmen. Wir müssen im Einklang mit dieser Wahrheit auch leben. Jakobus schreibt, seid Täter des Wortes. Seid Täter des Wortes. Das ist ein weiteres wichtiges Gebot in unserem Abschnitt. Leider ist genau das zu einem großen Problem der heutigen Gemeinde geworden. Menschen hören die Wahrheit, kennen die Wahrheit, stimmen der Wahrheit zu, aber sie leben nicht danach. Ich war einmal in einem Gottesdienst, in dem der Prediger die Gemeinde fragte, wer von euch erinnert sich noch an die Predigt vom vergangenen Sonntag? Im Saal waren ungefähr 200 Menschen, ein Meer von erhobenen Händen. Nein, nur drei Hände gingen hoch. Dann stellte er die zweite Frage, und wer von euch hat das umgesetzt? Wer von euch hat das umgesetzt, was er letzten Sonntag gehört hat? Es hob sich nur eine einzige Hand. Die Hand des Pastors, der damals gepredigt hatte. Ich denke, das ist ein typisches Bild der heutigen Gemeinde. So sieht es heute in vielen Gemeinden aus. Ich werde diese Frage hier nicht stellen, aber jeder von uns kann sich selbst diese Frage stellen. Das ist eine Krankheit, die viele Gemeinden erfasst hat. Und genau das ist einer der Gründe, warum das Zeugnis der Gemeinde in dieser Welt kraftlos geworden ist. Jakobus sagt, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir das Wort nur hören, es aber nicht tun. Beachtet, wir betrügen damit in erster Linie nicht andere Menschen, sondern uns selbst. Und das ist der gefährlichste Selbstbetrug überhaupt. Wenn ich mich Christ nenne, aber nicht im Einklang mit dem Wort Gottes lebe, dann ist mein Glaube höchstwahrscheinlich nicht echt. Er ist eine Fälschung, die vor Gott keinen Wert hat. Solche Gläubigen, in Anführungszeichen, sind in Wirklichkeit Kinder des Teufels, die Gott nicht wirklich erkannt haben. Sie sind nicht gerettet und gehen dem ewigen Gericht entgegen. Um die Natur dieses Selbstbetrugs zu erklären, gebraucht Jakobus ein einfaches, aber sehr tiefes Bild. Ja, Vers 23. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das Wort Gottes wird hier mit einem Spiegel verglichen. Jeder von uns steht täglich vor einem Spiegel. Manche kürzer, manche länger. Warum tun wir das? Um uns selbst von außen zu betrachten und alles in Ordnung zu bringen, was korrigiert werden muss. Ich denke, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass jeder von uns heute Morgen in den Spiegel geschaut hat. Der eine sah, dass er sich waschen oder vielleicht rasieren musste. Ein anderer bemerkte, dass er seine Haare richten sollte. Besonders die Frauen, so denke ich, verbringen sicher nicht nur 2 oder 3 Minuten vor dem Spiegel. Ich bin überzeugt, wenn wir irgendwelche äußeren Mängel bemerken, versuchen wir sofort, sie zu korrigieren. Niemand sagt, ach, das ist doch nicht so wichtig. Genauso ist es mit dem Menschen, der das Wort Gottes hört, aber nicht danach lebt. Er gleicht jemandem, der in den Spiegel schaut, seine Mängel erkennt und sich dann einfach umdreht, weggeht und vergisst, was er gesehen hat. Er sagt, ach, das ist nicht so wichtig. Und er tut das immer wieder. Übrigens unterschieden sich die Spiegel damals stark von unseren heutigen. Man benutzte polierte, dünne Platten aus Bronze oder Kupfer als Spiegel. Wohlhabendere Menschen konnten sich Spiegel aus Silber oder sogar Gold leisten. Doch ihre Qualität war mit unseren heutigen Spiegeln überhaupt nicht vergleichbar. Man musste sehr genau hineinschauen, um sein Spiegelbild erkennen zu können. Das Wort Gottes ist der Spiegel unserer Seele. Es zeigt uns die Mängel unseres inneren Menschen und offenbart uns unser wahres Wesen. Aber was tun wir, wenn wir diese Mängel sehen? Stellt euch vor, wir hätten heute Morgen in den Spiegel geschaut, alle Mängel ignoriert, hätten uns nicht gewaschen, nicht gekämmt, nicht rasiert und wären so in den Gottesdienst gekommen. Wie würde das aussehen? Das wäre wohl kein besonders angenehmer Anblick. Und doch denke ich, dass jeden Sonntag viele Menschen in den Gemeinden sitzen, die alles dafür tun, äußerlich makellos auszusehen, innerlich aber voller Unreinheit sind. Entstellt und deformiert durch die Sünde. Warum? Weil sie das gehörte Wort Gottes immer wieder ignorieren. Sich ihm nicht unterordnen und nicht danach leben. Vielleicht bleibt das vor Menschen verborgen, aber niemals vor Gott. Jakobus fährt fort und schreibt, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Bis jetzt war die Rede von Menschen, die in den Spiegel schauen, ihre Mängel sehen und dann weggehen, ohne etwas zu unternehmen. Solche Menschen hören das Wort Gottes, aber sie tun es nicht und leben nicht danach. Hier aber geht es um jemanden, der in das vollkommene Gesetz hineinschaut. Also in das Wort Gottes. Hineinschauen bedeutet, alles daran zu setzen, diese Wahrheiten zu verstehen und sie richtig im Leben anzuwenden. Es bedeutet, aufmerksam zuzuhören, das Wort anzunehmen und über das Wort Gottes nachzudenken. Ein solcher Mensch überlegt, wie er jede einzelne Wahrheit in seinem eigenen Leben anwenden kann. Gerade in den Umständen, in denen er sich jetzt befindet. Er ignoriert die Mängel nicht, auf die ihn das Wort Gottes hinweist, sondern setzt alles daran, sich zu verändern. Jakobus sagt, dass dieses Gesetz vollkommen ist. Im Gegensatz zu den damaligen Spiegeln, die alles nur undeutlich und verschwommen widerspiegelten, ist das Wort Gottes ein vollkommenes Spiegel. Es zeigt uns unser wahres Wesen und unser echtes Gesicht. Das, was wir oft hinter verschiedenen Masken verbergen. Das Wort Gottes reißt uns alle Masken herunter. Es deckt nicht nur die äußeren Erscheinungsformen der Sünde auf, sondern auch das Verborgene, unsere Motive, Beweggründe und innere Neigungen. Es bringt alles ans Licht, was tief im Herzen verborgen liegt und offenbart jede Unvollkommenheit. Im Hebräerbrief lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Dieses Gesetz ist allumfassend, heilig, unfehlbar, vollkommen und ausreichend. Es ist frei von Irrtum und Täuschung. Je mehr wir uns in dieses vollkommene Gesetz vertiefen, desto mehr werden auch wir verändert. Und desto ähnlicher werden wir unserem vollkommenen Vater. Für den Menschen, der nach diesem Wort lebt, ist es ein Gesetz der Freiheit. Erinnert euch daran, was Jesus zu den Juden sagte, die an ihn glaubten? Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit des Wortes Gottes bringt echte Freiheit in unser Leben. Freiheit von der Macht der Sünde, Freiheit von jeder Abhängigkeit, von der Macht des Teufels, von der Herrschaft dieser Welt und schließlich sogar von der Macht des Todes. Die Menschen dieser Welt, die Gott nicht kennen, meinen oft, frei zu sein. In Wirklichkeit aber sind sie Sklaven. Sklaven der Sünde, der Begierden, der Abhängigkeiten und des Teufels. Wahre Freiheit können wir nur in Gott finden. Sein Wort bringt Freiheit in unser Leben. Doch dort, wo ein Mensch sich dem Wort Gottes nicht unterordnet und nicht nach diesen Wahrheiten lebt, liefert er sich der Knechtschaft aus und am Ende dem Tod. Ein Mensch, der das Wort Gottes tut, schaut nicht nur hinein, sondern bleibt auch darin. Er bleibt beständig im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Er vergisst nicht. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bleibst du beständig im Wort Gottes? Nimmst du dir täglich Zeit, in den Spiegel deiner Seele das Wort Gottes zu schauen und dein Herz deinem inneren Menschen, dein Herz deinen inneren Menschen in Ordnung bringen zu lassen? Denkst du über dieses Wort nach? Erlaubst du Gott, zu dir zu sprechen, dich zu überführen, zu korrigieren und zu lehren? Und schließlich wirst du diesen Wahrheiten täglich in deinem Leben gehorsam? Über einen solchen Menschen schreibt Jakobus, er wird glückselig sein in seinem Tun. Der Mensch, der das Wort Gottes tut, wird von tiefem Frieden und echter Freude erfüllt sein. Er wird Freude an dem haben, was er tut. Sein Leben wird mit wahrem Sinn erfüllt sein, weil seine Wünsche mit den Wünschen Gottes übereinstimmen. Ein Leben im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt zum Gottes Segen. Denk daran, welche Anweisungen Gott selbst Josua, dem jungen Leiter Israels nach dem Tod des Moses, Mose gab. Vers 8, das Buch Josua, Kapitel 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Heute haben wir mehr Möglichkeit denn je, wirklich Tag und Nacht mit diesem Wort zu verbringen. Früher war es ein großer Luxus, die Heilige Schrift im eigenen Haus zu besitzen. Heute haben wir Dutzende Bibeln in verschiedenen Sprachen in unseren Wohnungen. Wir tragen sie sogar auf unseren Mobiltelefon mit uns. Wie viele andere Hilfsmittel stehen uns für das Bibelstudium zur Verfügung? Wie viele gute Bücher können wir in christlichen Buchhandlungen kaufen oder sogar aus Bibliothek ausleihen? Nutzt du diese Möglichkeiten? Wann hast du das letzte Mal ein gutes christliches Buch in die Hand genommen? Gott verheißt sein Segen und Gelingen für unser Leben, wenn wir in seinem Wort bleiben. Wir werden verständig handeln, weise Entscheidungen treffen und Freude und Frieden in unserem Leben erfahren. Wir werden nicht unter den Folgen unserer törichten Entscheidungen, der Knechtschaft, der Sünde und viele andere Dinge leiden. Gott wird uns vor den Fallstricken des Teufels bewahren. Möchtest du, dass dein Leben gelingt? Möchtest du ein Leben voller Sinn und Freude führen? Dann sinne Tag und Nacht über Gottes Wort nach und bemühe dich, alles genau so zu tun, wie es darin geschrieben steht. Meine Lieben, wir sind am Ende der Predigt angekommen. Bevor wir gemeinsam beten, möchte ich uns noch einmal kurz daran erinnern, was wir tun müssen, wenn wir die Kraft des Wortes Gottes erfahren wollen. Das erste, neige dein Herz zur Erkenntnis der Wahrheit. Liest du täglich das Wort Gottes? Heute ist das keineswegs selbstverständlich. Viele Menschen, die sich Christen nennen, können stundenlang im Internet verbringen und finden dennoch keine paar Minuten, um die Bibel zu lesen. Manche rechtfertigen ihre Vernachlässigung des Wortes Gottes sogar damit, dass es angeblich nicht notwendig sei, die Bibel jeden Tag zu lesen. Eine weitere Frage, die ich stellen möchte, mit welcher Herzenshaltung gehst du an das Lesen der Bibel heran? Mit welcher Herzenshaltung kommst du in das Haus Gottes? Hast du wirklich ein Verlangen danach, Gott zu hören? Betest du aufrichtig darum, dass Gott dir hilft zu verstehen, was du hörst und liest? Wir dürfen das Gebet nicht vernachlässigen, wenn wir geistliche Wahrheiten verstehen wollen. Sowohl das Lesen der Bibel als auch der Besuch von Gottesdiensten können leicht zu einer bloßen religiösen Gewohnheit werden. Der Mensch tut es dann nur, um sein Gewissen zu beruhigen, ohne wirklich über das nachzudenken, was er in der Bibel liest oder in der Predigt hört. Ein solch formelles und passives Lesen sowie eine oberflächliche Teilnahme am Gottesdienst helfen niemandem. Womit bist du während der Predigt beschäftigt? Ich bemerke, dass manche Menschen während der Predigt einfach durch die Gemeinde laufen oder sich in anderen Räumen der Gemeinde mit Gesprächen beschäftigen. Andere sitzen im Saal und sind während der Verkündigung des Wortes Gottes mit ihrem Handy beschäftigt. Liebe Schwester, ich sage das nicht, um euch zu verurteilen. Ich sage es, um euch zu helfen, eure Haltung gegenüber dem Wort Gottes zu verändern. Die nächste wichtige Voraussetzung dafür, dass das Wort Gottes in unserem Leben wirksam wird, lass die Wahrheit fest in deinem Herzen wohnen. Was tust du? Was tust du, was tust du mit dem, was du liest und hörst? Lässt du zu, dass das, was du hörst, in deinem Herzen Wurzeln schlägt? Nimmst du diese Wahrheiten im Glauben an? Glaubst du, dass Gott selbst durch sein Wort zu dir spricht? Wie gehst du mit der Sünde in deinem Leben um? Mit der Sünde, die immer zu geistlichen Blindheit führt und verhindert, dass der Same des Wortes Gottes Frucht in deinem Herzen bringt? Bekennst du deine Sünden vor Gott, wenn er dich davon überführt? Ich meine nicht nur offensichtliche Sünden, sondern auch die weniger sichtbaren. Egoismus, Stolz, Unversöhnlichkeit, Verletztheit, Bitterkeit, Heuchelei, Neid, Unzufriedenheit, Undankbarkeit, Habgier und so weiter. Oder rechtfertigst du deine Sünde und bist nicht bereit, sie aufzugeben? Bist du bereit, dein Leben in Demut und Sanftmut dem unterzuordnen, was Gott durch sein Wort zu dir sagt? Oder löst das Wort Gottes in dir Ärger und Widerstand aus, so dass du dein Leben Gott nicht unterstellen willst? Und die letzte Voraussetzung dafür, dass das Wort Gottes in unserem Leben wirksam wird, wandle. Wandle in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Lebst du im Einklang mit der Wahrheit? Wenn wir unser Leben dem Wort Gottes nicht unterordnen, werden wir niemals seine verändernde Kraft erfahren. Liebe Geschwister, ich denke, viele Menschen in der heutigen Gemeinde haben den Glauben an die Kraft des Wortes Gottes verloren. Sie glauben nicht mehr, dass Gottes Wort ihren inneren Menschen verändern kann. sie geistlich reif und stark in Gott machen kann. Sie glauben nicht mehr daran, dass Gottes Wort Probleme in Beziehungen lösen, durch Sünde zerstörte Ehen heilen oder Befreiung von Abhängigkeit und der Macht der Sünde schenken kann. Deshalb wenden sich heute viele Menschen, sogar in der Gemeinde, psychologischen Konzepten zu und suchen Hilfe bei Psychologen, um ihre Probleme zu lösen. Ich denke, genau dafür müssen wir Gott heute zuerst um Vergebung bitten. Wir brauchen aufrichtige Buße. Wir müssen unsere Haltung gegenüber dem Wort Gottes verändern. Doch damit endet es nicht. Dort beginnt es erst. Danach müssen wir konkrete Schritte folgen. Wir müssen das Wort Gottes intensiv studieren. Das Studium des Wortes Gottes braucht Zeit und dafür müssen wir bereit sein, auf andere Dinge zu verzichten. Das betrifft sowohl das tägliche persönliche Bibelstudium als auch das gemeinsame Studium des Wortes Gottes in den Hauskreisen. Gebt euch nicht damit zufrieden, nur einmal in der Woche den Sonntagsgottesdienst zu besuchen. Sucht auch unter der Woche Möglichkeiten, das Wort Gottes in kleinen Gruppen zu studieren. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten der Jüngerschaft an, auch auf persönlicher Ebene. Kommt gerne auf uns zu, wir helfen euch dabei von Herzen. Liebe Geschwister, heute standen wir vor dem Spiegel des Wortes Gottes. Ich bin überzeugt, dass dieses Wort alles in unserem Leben aufgedeckt hat, was in Ordnung gebracht werden muss. Nun steht jeder von uns vor einer Entscheidung. Lassen wir alles so, wie es ist? Oder unterordnen wir unser Leben dem Wort Gottes und erfahren seine Kraft in unserem Leben, indem wir zulassen, dass es unser Leben wirklich verändert. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Die Entscheidung liegt bei dir. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Wir stehen nach Möglichkeit dazu auf. Herr, noch einmal möchte ich dir Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und ich möchte dir danken, dass dein Wort diese Kraft hat, uns zu verändern. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns hilfst, wirklich offen sein für dein Wort. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dein Wort auch im Glauben anzunehmen. Und natürlich möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dein Wort in unserem Leben umzusetzen. Dass es wirklich jeden Einzelnen von uns verändert und dass wir zu deiner Ehre leben. In Jesu Name. Amen.